darin, dass ich jetzt nicht aussuchen muss, was nehme ich nächste Woche, sondern ich kann einfach beide Dinge nutzen. Das ist ganz toll. Ich habe mal einen kleinen Clip mitgebracht und ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere vielleicht darin wiederfindet, so wenn es um die Gemeindesituation geht. Jürgen spielt das jetzt ab, da ist auch ein bisschen Ton zu, obwohl da drin nicht gesprochen wird. Kann man das, also genau.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The
Ja, hier geht es einfach nur um das richtige Kraftfutter, ne? So, wer mal englischen Nolan's Cheddar probiert hat, das ist ein sehr starker Käse. Ich habe ein paar Jahre in Großbritannien gearbeitet und der weiß, warum die auf so eine Werbung kommen dann, ja? Das, naja, ob es wirklich Tote auferweckt, weiß ich nicht, aber bei Mäusen scheint es vielleicht zu reichen. Es ist ja tatsächlich so, dass man sich in Gemeindesituationen vielleicht auch gerade mit dieser Verheißung oder dem Versprechen Gottes, was vorhin vorgelesen wurde, ein neues Teil eines neuen aufgeschlagenen Kapitels zu sein, dass man sich erstmal gar nicht so super wohl damit fühlt. Das hört sich erstmal nach einer super guten Nachricht an, aber es gibt Menschen, die verschiedene tolle Phasen auch durchgemacht haben, die wissen, boah, das hat mit viel Arbeit zu tun und am Ende, also fangt jetzt nicht alle diesen Käse zu essen und denken, das ist das Geheimnis, das ist nicht das Ende meiner Predigt auch. Ich habe euch heute eine Begebenheit mitgebracht und mir geht es um Jesu Leidenschaft für die verschiedenen Generationen. Und wenn ich mich hier auf der einen Seite umschaue, dann fehlt jetzt ein guter Teil der jüngsten Generation, weil die sind jetzt gerade sehr, sehr gut betreut und das ist auch Teil von Gemeinde. Obwohl wir uns fast schon gewünscht hätten, sie wären ein Stückchen mit dabei, aber wir haben wenigstens eine Vertreterin der Kinder. Die Crossover-Jungs sollten und Mädels sollten eigentlich hier sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind sie, genau. Weil wir, gerade wenn es um die Teenager und Jugendlichen geht, wissen wir, wenn die das nicht mitbekommen, was wir als Gemeinde neu machen wollen, dann geht das halt keine Generation weiter. Dann ist das ein Strohfeuer. Ein von Erwachsenen inszeniertes Strohfeuer. Wenn du die junge Generation nicht dazu gewinnst, dann hat das auch nicht lange Bestand. Ich kann das so ein bisschen sagen aus der Erfahrung, wenn ich in andere Gemeinde und auch in andere Gemeindebünde gucke, was hat wirklich langanhaltende Wirkung und was nicht. Es ist ein Gott, der Leidenschaft hat für verschiedene Generationen. Es überrascht Gott nicht, in die Gemeinde reinzugucken und zu sagen, es gibt Kinder, es gibt kleine Kinder, es gibt die dazugehörenden Familien, es gibt die Singles, es gibt die ältere Generation und die richtig erfahrene und noch ältere Generation. Ich gehöre zur mittleren Generation, irgendwie mittelalt, so, ne? Bei Gouda wissen wir, wie das schmeckt. Und es gibt einen Vers in Jesaja 41, da wird vorher Israels unvergleichlicher Gott vorgestellt und dann, wer tut und macht das, steht in Vers 4. Wer ruft die, Luther sagt Geschlechter, der Engländer in der englischen Übersetzung sagt es, wer ruft die Generationen von Anfang an? Ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Wir wissen von einem unveränderlichen Gott, aber vielleicht auch mal von einem Gott, der die Generationen liebt, der nicht überrascht ist, der auch nicht über pubertierende Teenager überrascht ist. Uns als Eltern überrascht es irgendwie, obwohl wir unglaublich viel lesen. Aber Gott überrascht das nicht. Und Gott ist auch nicht überrascht über verschiedene Altersphasen einer Gemeinde. Also ihr seid längst aus der pubertierenden Gemeindephase raus. Aber es gibt dann auch im Erwachsenenalter immer noch mal Phasen, in die man kommt. Und es gibt so, man sagt das so, Crossroads, es gibt so Ende 40er, Mitte, Ende 40er, gibt es so eine Orientierungsphase. So, das ist wie eine Kreuzung. Und du überlegst dir, wo geht's jetzt noch mal lang? Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Mit 50 überlegst du dir, was willst du die kommenden 10 Jahre noch wuppen? Man fragt sich das. Man fragt sich, was willst du? Also wenn man so ein Maß hat an Kraft und sagt, was könnte ich mir die kommenden 10 Jahre vorstellen? Und jemand sagt dir, mir, Frank, was hast du denn gemacht? Ich sage, ich habe eine junge Generation vorher geprägt. Und dann kam ich auf den Gedanken, die kommenden 10 Jahre will ich nochmal alles geben, um zu sagen, ich präge hier nochmal eine junge Generation, die, und das möchte ich gerne sehen, die mich überholt. Die Dinge besser macht, die Dinge anders macht, die Neues schafft. Aber die zurückgucken und sagen, ich weiß, warum ich heute da bin, wo ich bin. Weil das weiß ich auch. Und die Grundlage ist ein Gott, der sagt, ich kenne die Generationen, ich kenne diese verschiedenen Altersgruppen, ich kenne diese verschiedenen Phasen, die jeder Mensch, jede Gruppe und auch jede Gemeinde durchmacht. Und es ist eine total mutige Phase, zu sagen, neues Kapitel. Man könnte, ne, ihr müsst euch mal einzeln, einige von euch stehen auch schon mal vorne, aber es müssen auch mal andere so von vorne stehen und euch als Gemeinde sehen und sagen, okay, man könnte auch sagen, hey, lass uns so einen ganz entspannten, langsamen Abschluss machen. Geistliches Rentenalter. Das gibt's nicht in der Bibel, das ist das Problem. Das gibt's einfach nicht. So, das heißt, wir drehen das lieber um. Dafür war auch dieser Samstag mit dem Lego da. Ja, es ging nicht von uns, irgendwie eine neue Methode vorzustellen, sondern wirklich unter dem Motto, füreinander da sein, gemeinsam Gott erleben, oder vielleicht habe ich jetzt auch was verdreht, ne? Ich gehöre ja auch nicht zu der Gemeinde hier, miteinander Gott erleben, danke. Ja, so, und darunter sollte das alles gesehen und auch sich erarbeitet werden, sagen, wo wollen wir hin? Aber am Ende reduziert sich das wieder, was ist mein Teil, um dahin zu kommen? Und das ist ein Spannungsfeld, was wir immer wieder haben. Nächster Vers. Das ist sowas für, naja, für die Ekklesianer des alten Schlages ist das so, die Bibelstelle überhaupt. Ne? Das muss man, das haben die sozusagen verinnerlicht. Ne? Da sie aber das hörten, vorausgegangen war die lange Predigt von Petrus. Mal gut, dass ich heute nicht so lange predige wie er. Ich fange nicht an bei der Geschichte bei Adam und Eva, wie er es gemacht hat. Ja. Ging es ihnen durchs Herz. Ja. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, ihr Männer, was sollen wir tun? Das ist ja so für die Evangelisten. Ne. Stehst du auf dem Marktplatz und da kommt dann jemand, hört dir zu und dann sagt er, was soll ich denn jetzt machen? Das ist ja der Traum. Ne. Also es wünscht sich ja jeder, nichts besser wie das. Ne. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt der Satz, wo ich heute meinen Schwerpunkt drauflegen werde. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung. Denn das, was ihr hier seht und hört, das gehört euch und euren Kindern, sagt die Hoffnung für alle. Und alle, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, hinzurufen wird. Es gibt ein Spannungsfeld in der Gemeinde. Und das ist quer durch Deutschland, durch die Welt, überall und egal, in was für eine Art von Gemeinde du bist. Immer wieder stellt man sich die Frage, was ist mein Job und was ist Gottes Job? Und wir werden dieses Spannungsfeld nicht auflösen. Wir werden Zeiten erleben, da machen wir einen Minischritt und Gott macht die Riesenentfernung den Rest. Und dann werden wir Zeiten erleben, da müssen wir große Schritte machen und Gott tut sein Ding dahin zu. Das Ergebnis ist immer, am Ende hoffentlich Menschen, die Gott einen Schritt näher kommen und mit Gott weiterkommen. Ihre Berufung entdecken, selber aktiv werden und so weiter. Aber wir werden nicht sagen, es ist immer nur so viel du und so viel Gott. Weil auch wenn ihr, das habt ihr wahrscheinlich gemacht, nach Jörns Predigt die Apostelgeschichte lest, seht ihr genau immer wieder, mal ist es riesig, was Gott getan hat. Und nur weil irgendjemand mal gesagt hat, okay. Und dann musste jemand unglaublich viel tun und Gott tut etwas hinzu. Eine Begegnung, ein geöffnetes Herz. So, das lösen wir nicht auf und das lösen wir auch in dieser Gemeinde, hier, heute und jetzt und für dieses Jahr 2019 nicht auf. So, das heißt, ich drehe das dann immer so und dann sage ich, okay, aus Gottes Sicht zu viel tun kann ich ja sowieso nicht, also mache ich erstmal. Und dann kann ich ja erleben, wie viel Gott hinzutut, um das zu bewirken, wo wir enden wollen. Wenn wir von den Ideen hören, die dort entwickelt wurden an dem Samstag, dann könnte man ja sagen, das ist ja nett, schöne Träumerei. Das können wir ja nicht schaffen, unsere Kraft ist klein. Oder du kannst sagen, lass uns schon mal losgehen. Auf dem Weg ist auch manchmal, dass Gott sagt, hör mal, das braucht ihr nicht, das könnt ihr an Seite schubsen, ne? Aber ich tue mal Folgendes hinzu. Aber ich glaube, dass es von uns eine Bewegung braucht. Und warum die Generationen? Ich glaube, eine starke Gemeinde besteht aus allen verschiedenen Generationen. In Deutschland gibt es so etwas wie Jugendkirche nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, wir haben das erlebt, auch in der Ekklesia. Wir haben das erlebt, Gemeinden, die gesagt haben, wir machen mal nur Jugendliche. Das erledigt sich von alleine übrigens, spätestens wenn die heiraten. Dann hast du keine Jugendkirche mehr. Und das war das, was die sich in Dresden tatsächlich auch gefragt haben. Die sagen, was macht man jetzt? Dann waren 3-4 ältere Leute, die sich interessierten, was bist du denn dann? Dann bist du nicht mehr Jugendkirche. Ne? So, das heißt, das ist natürlich eine traumhafte Ausgangsposition, auch von Petrus. Ne? Da steht der, da predigt der einmal super, hat wahrscheinlich alles rausgeholt aus seiner Nichtbildung. Ja? Da fehlte ja ganz viel. Und dann hast du so ein Ergebnis und sagst, das wollen wir. Also das wäre ja so ein Traum. Wir gehen einfach raus, hüpfen raus und sagen so ein bisschen was. Und die Leute stehen vor dir und sagen, was sollen wir tun? Na, da gibt es ja eine Geschichte davor. Wie ist denn Petrus so weit gekommen, dass Gott das hinzutun konnte? Jetzt weiß ich, wie ich das entwickelt habe. Genau. So, das erste Mal, es ist gar nicht so unwichtig zu wissen oder das mal genauer zu durchdenken. Petrus war Fischer. Was bedeutet es vom Wesen her Fischer? Fischer heißt, du brauchst nur das richtige Werkzeug, die richtige Zeit, fährst raus und fängst an deine Netze auswerfen, einsammeln. Petrus musste sich nie Gedanken machen über die Fische. So von wegen, haben die genug Nahrung, geht's ihnen gut, haben sie tolle Wachstumsbedingungen. Alles, was der wissen musste, war, richtige Netz, wo auswerfen, wann auswerfen, einholen, feiern. Grill an. Das ist halt so ein Männerjob, ne? Grill an. So, kommt auch später noch. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt Jesus zu dem und sagt, weißt du was, vergiss das mit dem Fischer sein, ab jetzt bist du Menschenfischer. Jetzt überleg gut, was bei ihm für ein Bild abging. Oh ja, richtige Techniken lernen, richtige Zeit raus, Netze rauswerfen, einsammeln. Das war sein Bild. Warum? Das war er so gewohnt als Fischer. Ne? Lern die richtigen Evangelisationstechniken und dann wirf es an dem richtigen Platz aus. Vielleicht ist es bei euch der Marktplatz, vielleicht ist es aber auch woanders. Und zur richtigen Zeit, ne, wenn es knackig kalt ist und du hast ein heißes Getränk, wow, tolle Kombination. Und dann auswerfen, einholen. Hat so auch so seinen Erfolg. Da gibt es die richtigen Leute, die dir das erzählen. Ich habe das gestern erzählt. Paul Westering kennt ihr ja, einige von euch. Das ist ja so auch so ein Evangelist, ne? Weißt du, der geht bei Obi rein, sucht Schrauben, findet einen Mitarbeiter und dann sagt er eine Viertelstunde später, saßen ja am Boden, haben gebetet. Ja, ich gehe in Obi rein, finde weder den Mitarbeiter noch die Schrauben und habe garantiert kein Evangelisationserlebnis. Das sagen immer die Richtigen, weißt du? So, ich denke immer, wie machst du das, Paul? Ja, richtige Werkzeug, richtiger Ort, Netze raus, reinholen. Ist halt, bei manchen Evangelisten ist das so normal. Ja? Und aber nicht alle machen diesen Weg. Und auch Petrus merkte auch da später Grenzen. Petrus war manchmal ein Hindernis. Also wenn wir uns überlegen, wer die Kinder weggeschickt hat und abgehalten hat von Jesus, das war er. Ne? Wenn wir jemanden suchen, der impulsiv und schnell und vorwärts war, dann war es er. Und das hilft manchmal, aber war auch nicht immer hilfreich. Das ist der Einzige, der von Jesus hören musste, geh weg, Satan. Kein anderer hat das so gehört, so krass. So, du bist am falschen Weg, du hast nicht mehr das richtige Ziel im Blick. Ja? Du reagierst über. Ne? Der war auch einer, der emotional unglaublich mitgefangen war. Das war sicher so ein Nathanael als Lehrer, war sicher nicht so emotional mit da drin. Aber Petrus war es. Und manchmal stand er sich selbst im Weg. Aber Petrus war bereit, zuzuhören und zu lernen. Und das hoffe ich heute, dass uns das hier auch so gelingt, auch wenn es ein bisschen umgeht, was passiert dieses Jahr, dass du dich fragst, vielleicht kennst du die Geschichte und sagst, was hat das mit mir zu tun? Was ist mein Teil da drin? Was kann ich dieses Jahr dazu beitragen, dass wir nächstes Jahr Neujahrsempfang zurückgucken und sagen, guck mal, das war mein Zutun und das war Gottes Zutun. Und zusammen feiern wir, was immer dabei rumgekommen ist, was wir uns total wünschen, auch für diese Gemeinde. Jetzt gibt es diese Begebenheit, die ich nicht komplett vorlese. Johannes 21. Ich habe eine hohe Identifikation mit diesem Text. Vorausgeht eine Achterbahnfahrt der Gefühle von Petrus. Wenn du die letzte Woche vor diesem Ereignis anguckst, denkst du, das hält keine Kuhhaut aus, sagen wir so bei uns. Ne? Das hältst du nicht aus. Ja? Da hast du ein super Erlebnis, Einzug in Jerusalem, alles jubelt und dann alles machst du bereit. Das Abendmahl, das letzte, findet ja so statt, wie Jesus es ihnen nur sagt und sie gehen einfach und sammeln ein und alles ist total super. So, dann kommt die Sache mit der Verleugnung, dann kommt die Sache, dass er mitbekommt, dieser Petrus und die anderen, wie Jesus gekreuzigt wird und für ihn war, alles ist vorbei. Und dann kommen Frauen, ausgerechnet Frauen auch noch und sagen, hey, ist gar nicht alles vorbei. Das kennen wir von zu Hause auch. Ne, ist nicht so schlimm. So, und manchmal müssen wir gut hinhören. So war es dann auch. Sagen, ist nicht vorbei. Er ist auferstanden, wie er versprochen hat. Und du kriegst irgendwie so einen Adrenalinschub und Petrus kriegt dann und rennt dahin und sieht, ist alles nicht vorbei. Begegnung mit ihm. Und dann nochmal, komm, lass uns dort treffen. Und dann war er weg. Und für Petrus war das so Leere. Dann war erstmal leer. Und was macht er daraus? Er sagt seinen Kumpels, komm, wir gehen wieder fischen. Wir gehen wieder fischen. Wir machen wieder das, was wir kennen. Wir machen das, was früher, weil war toll, waren super 3 Jahre, war mir aber jetzt gerade zum Ende ein bisschen viel und ich kann nicht mehr. Und man darf das sagen. Man darf das sagen. Petrus macht genau das. Er ging wieder fischen. Ich ging wieder kochen. Ich habe mein erstes Jahr als Christ erlebt und super und ich war so euphorisiert und es war ein Traum für mich, dort in Wales zu sein, zum Glauben zu kommen, mitzuarbeiten dort, mit Behinderten zu arbeiten. Und ich komme nach Deutschland und sage, mach einfach weiter so, finde nichts mehr, was irgendwie in diese Richtung kam. Und dann mein Gedanke war, dann gehst du halt wieder kochen, bis jemand diesen Text predigte. Das war für mich so ein Hallo wach. Und für Petrus ist das auch so ein Hallo wach, weil der geht wieder fischen mit dem. Jesus schickt ihn wieder raus und das kannte er, ne? Kennt ihr so Déjà-vu-Erlebnisse? Habe ich irgendwo mal erlebt? Und Jesus schickt Petrus wieder fischen. Und erstmal denken sie sich nichts dabei und dann sammeln die wieder einen riesen Fang ein und plötzlich wird dem Petrus klar, sagen, hast du schon mal erlebt? Und dann schwimmt er an den Strand zurück und was war da? Grill an. Da war der Grill an. Und dann noch nicht mal das, was Petrus mitbrachte, weil beim Schwimmen hat er keinen Fisch mitgenommen von den Booten, die voll war, sondern Jesus hat schon alles bereit gemacht. Brot und Fisch, hört sich ein bisschen nach englischem Frühstück an, aber ist auch mal in anderen Kontexten ist das ganz nett. Ja? Und dort erlebt er diese Situation, dass Jesus ihn herausfordert. Und für mich ist das immer ganz toll. Was braucht es für ein Setting, um gute, tiefe Gespräche zu haben? Steht hier gleich am Anfang, nach dem Essen. Und wenn ihr überlegt, das hast du genau gesagt, so wie viel in eurer Gemeinde ist so nach oder während dem Essen? So, es scheint was zu sein, wo man sagt, wann haben wir eine tolle, gute, gesprächsbereite Atmosphäre? Wann öffnen sich Menschen? Wann wird es persönlicher, als wenn ich sie zum Beispiel, also mich darfst du nicht auf eine Apfelsinenkiste in die Stadt schicken, da kommt nichts bei rum bei diesen Gesprächen. Und es gab mal eine Gemeindezeit und eine Prägung, die hat mich fühlen lassen, dann bist du auch kein Christ, wenn du das nicht kannst. Die hat es gegeben und ich habe mich auch genauso gefühlt. Heute weiß ich, das war vielleicht auch nicht so gemeint, aber ich habe vor allen Dingen mein Ding gefunden, weil wenn diese Leute, die das sagten zu mir, dann auf meinem Zeltlager standen und sollten mal eben was mit den Kids machen, dann waren die halt aufgeschmissen. Und schon merkte ich, ach, es geht um Gaben. Es geht um Unterschiedlichkeit, es geht um Ergänzung. Ich muss es nicht so machen wie andere, sondern ich muss mein Ding finden, ich und mein Jesus. Und Petrus findet jetzt hier sein Ding. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, dass Petrus an dem Lagerfeuer,
Der einzige Unterschied war der Fisch da drauf. Ne? Lagerfeuer machte ja sofort was mit Petrus. Oh, wo hast du ihn verleugnet? Lagerfeuer. Und jetzt ist dieses Setting da. Und jetzt weißt du, dass der andere alles weiß und er sagt nichts dazu. Kinder kennen das, ne? Ne, sie haben irgendwas angestellt, die Eltern haben das raus und die Eltern sagen nichts. Das ist so das Schwerste für die Kinder, das zu ertragen. Und so war es für Petrus. Jesus sagt nichts dazu, zu der Verleugnung, sondern er setzt an, ihm eine neue Berufung zu geben. Und diese Berufung ist total interessant, sich das anzugucken. Er sagt zuerst, hüte oder weide meine Lämmer. Und weide meine Lämmer heißt, sich um die Kleinsten zu kümmern. Also man muss immer gucken, das Verb, was da steht, und dann die Zielgruppe. Ne? Also ihr werdet merken, es gibt verschiedene Zielgruppen und verschiedene Kombinationen mit dem, was davor steht. Hier steht, weide Lämmer. Die Kleinsten unter uns brauchen unglaublich viel Fürsorge. Sie brauchen jemanden, der vorgeht. Sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, was ist gut, was ist das Richtige, der sie anleitet, ja? Der Gequengel erträgt, der unglaublich Frageresistenz ist, weil diese Altersgruppe stellt unglaublich viel Fragen und man muss nicht auf alles die richtige Antwort haben. Manchmal müssen wir viel mehr die ehrlichen Antworten haben, das ist, hilft denen viel mehr. Aber man muss ganz viel Zeit mit denen verbringen. Weide meine Lämmer. Und der Auftrag wird gesteigert. Hüte meine Schafe. Das ist plötzlich so, sag ich mal, als wenn du mit Teenagern zu tun hast und sagst, die betüttelst du nicht mehr. Bei Teenagern läufst du ein bisschen nebenher und sagst denen, was willst du? Und manchmal lässt du die ein bisschen vorausgehen, dann machen die Erfahrungen, sagen, gehen wieder einen Schritt zurück und sagen, oh, ich glaube, bei dir ist ganz gut. Ne? Du leitest sie an, du gibst ihnen Gelegenheiten, in sich zu orientieren in der Welt der Erwachsenen. Du gibst ihnen Gelegenheiten, Dinge auszuprobieren. Lässt die einfach mal ein bisschen machen. Und manchmal weißt du auch, ups, nicht eingreifen, die sollen selber merken, wo geht's falsch, und dann kommen sie wieder zurück und können sich wieder bequasseln. Das ist dieses Hüte meine Schafe. Das sind wie Teenager. Und dann die Steigerung, Hüte meine Schafe, hört sich genau gleich an. Aber hier merkt man vom Griechischen, jetzt sind die Schafe älter. Und die, die hier beschrieben werden, haben ein bisschen was zu tun mit, dass sie träge sind, dass sie stur sind, dass sie ein bisschen unwillig sind oder auch Angst haben. Also wer mal mit Schafen zu tun hat aus der Nähe, mein Schwiegervater war Schäfer, der hat mir ganz, ganz viel geholfen, das zu verstehen auch. Ja? Und er sagt, bei manchen, die brauchen einen Tritt in den Hintern. Die müssen wirklich ein bisschen geschoben und angeschubst werden. Denen muss Mut gemacht werden, ist in Ordnung. Ja? So ein bisschen, ne, also du kannst ja Schafe nicht wirklich anschieben, die rennen ja immer weg vor dir, ne, aber du musst halt wissen, aus welcher Richtung du kommst, damit sie in die richtige Richtung rennen. Das ist halt bei Schafen so. Die folgen dir nicht auf Fingerzeig. Ne, deswegen läuft normalerweise ein Schäfer, wir haben das in diesen Kinderbibeln immer so gelernt, der läuft auch wenig, an allerwenigsten vorne weg, sondern der läuft hinterher, weil der will ja, dass sie nach vorne laufen. Das heißt, er treibt sie ein Stück vor sich her. Wenn die zu zweit sind, dann läuft noch einer vorne weg. Aber, hat mein Schwiegervater gesagt, das ist ein Traumbild, das gibt's kaum. Meistens sind die alleine. Also schieben die, ne, bewegen die von hinten als Menge, als Masse. Und wenn sie noch einen Hirtenhund haben, dann haben die richtig Glück. Weil dann halten die ganze Truppe auch noch zusammen. Das heißt, hier geht es um unterschiedliche Altersgruppen, die Petrus anvertraut bekommt. Aber plötzlich merkt Petrus, das Ding mit den Netze auswerfen und einholen, funktioniert so nicht. Weil da steht ganz viel, kümmer dich. Hab die du vor dir hast, im Blick. Wo stehen die gerade, geistlich, auch vom Alter her? Was für eine Entwicklung machen die gerade durch? Was brauchen die jetzt? Plötzlich musste Petrus sowas lernen. Und das war er gar nicht gelernt. Das war er nicht gewohnt. Weil der kannte nur Netze auswerfen, einholen. Was zu klein ist, flutscht durch, was groß genug ist, bleibt hängen. Das geht aber nicht in Gemeindearbeit. So, unser Blick muss für alle Altersgruppen sein und für jeden Entwicklungsstand. Als ich mich bekehrt habe, war ich 23. Geistlich gesehen war ich ein Baby. Und irgendwo in Deutschland hat sich ein 8-Jähriger bekehrt. So, aus Gottes Sicht waren wir geistlich gleich alt. Ich hatte keinen Vorteil aufgrund meines Alters. Und das muss man manchmal im Blick haben. Wir sehen vielleicht eine erwachsene Person, wissen aber, sein geistliches Leben ist gerade erst 2 Jahre alt. Dann musst du anders mit ihm umgehen, geistlich gesehen. Ja? Der wird etwas schneller lernen, dass Schwarzbrot ganz gute Nahrung ist. Ne? Ein Kind muss sich jahrelang dran gewöhnen. Ne? Schwarzbrot geht auch. Ne? Toast ist nicht immer gut. Schwarzbrot hilft. So, das muss man hier auch lernen. Und dann geht das eben auch noch weiter, dass Petrus 3-mal diese Frage gestellt bekommt. Liebst du mich? Und es gibt verschiedene Theorien, warum 3-mal. Und manche sagen, naja, weil er halt 3-mal verleugnet hat, musste er auch 3-mal nochmal dran erinnert zu werden. Was ist deine Motivation? Ich hätte noch eine andere Erklärung. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Vielleicht beim Begrüßen, beim Eingang. Du stellst jemand eine Frage, wie geht's dir? Und wenn du die Frage einmal stellst, kriegst du eine schnelle, richtige Antwort. Gut. Ist halt, machen wir halt so, ne? So. Wenn du jemanden hast, der stellt dir noch 2 Minuten später das zweite Mal dieselbe Frage, wie geht's dir? Fängst du schon ein bisschen an zu legen. Ja, eigentlich ganz gut. Bis du jemanden hast, der dieselbe Frage ein paar Minuten später ein drittes Mal stellt, dann merkst du, das ist dem jetzt ernst. Jetzt rücke ich raus mit meiner ehrlichen Antwort. Wir haben bei uns in der Gemeinde so jemanden, das ist unser Willi, der braucht die Frage nur einmal stellen. Du hast sofort im Gespür, der meint es ernst. Sofort. Ja? Der hat jetzt keinen Bock auf die richtige Antwort. Der will die ehrliche. Das ist auch so ein Beter einfach. Der will das nicht wissen, um dich auszuquetschen, sondern der will wissen, wofür kann ich beten? Wie kann ich dir weiterhelfen? Das ist so sein Herz. Und ich kenne den jetzt über 20 Jahre und das hat sich nicht verändert. Und das ist cool. Und Jesus macht genau das. Das ist die Art, wie Jesus an uns herantritt. Wie geht's dir? Und vielleicht wird er dich nachher in der Auswertungszeit persönlich fragen, wie geht's dir mit den Plänen, die wir als Gemeinde Ekklesia Stadthagen haben? Wie geht's dir? Und dann gib nicht die richtige Antwort. Alles cool, wird schon. Und der Herr wird schon richten und so. Das ist richtig. Wie geht's dir, war aber die Frage. Nicht, wie geht's dem Herrn? Dem geht's gut. Da habe ich keinen Zweifel. Der kommt auch zum Ziel. Da habe ich auch keinen Zweifel. Wie sehr fühle ich mich mitgenommen? Wie sehr fühle ich mich mit reingenommen? Wie sehr fühle ich mich ernst genommen mit dem, was ich bringen kann? Das sind ganz andere Fragen und die musst du beantworten. Es liegt nicht am Herrn. Haben wir auch vorhin gehört in der Ermutigung. Gott sagt, ich will. Es liegt nicht an Gott. Es liegt auch an uns. Wir können jetzt alle hier sitzen, 1 Jahr lang, und einfach Däumchen drehen und am Ende uns fragen, okay, was hat der Herr getan? Aber wir können nicht am Ende meckern und sagen, also irgendwie hat der Herr hier nicht das gemacht, was er versprochen hat. Ich würde eher sagen, vielleicht haben wir unseren Teil nicht getan, der dazugehört, um da zu landen, wo Gott gerne mit euch ist. Ja. So, Petrus musste noch was lernen, nämlich es geht um Fürsorge. Fürsorge heißt immer, dass ich einen Blick habe auf den anderen. Und es hilft total, es ist vollkommen egal, wie schlecht es dir geht. Du wirst einen Gesundungsprozess erleben, wenn du dich für andere interessierst. Warum ich das sagen kann? Nun, 2,5 Jahre Burnout lehren jemanden auch etwas. Und ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich mich nur um mich gedreht. Und irgendwann habe ich gemerkt, so kommst du hier nicht weiter. So kommst du nicht weiter. Und alle anderen waren schuld, wenn sie nicht geholfen haben. Und irgendwann musste ich merken, Frank, wenn du jetzt nicht anpackst, wenn du jetzt nicht auch in die Pötte kommst mit Gott, der das mit zugelassen hat, dass ich diese Zeit erleben musste, nicht als Vorwurf, sondern einfach, das war Teil. Und dann gab es wieder die Zeit, mein vorheriger Chef hat das irgendwann sehr treffend gesagt, ja Frank, du hast ständig von Lego geredet, wir mussten dir was zu tun geben. Und ich habe dir in die Lego-Stadt konzipiert. Ich habe etwas gemacht, ich brauchte etwas mit Sinn außerhalb von mir. Ja, weil Lego mache ich nicht für mich, Lego mache ich für die Kinder, die daran teilnehmen. Das ist mein Ziel. Und das habe ich gebraucht, Fürsorge, jemand anders im Blick haben. Du musst ein bisschen im Blick haben, was braucht der andere, Bedürfnisse. Was ist es genau? Ja? Im Kinderhilfswerk haben wir was gelernt, du lebst von Spenden. Und die Leute bringen dir all das Zeug, was sie nicht mehr gebrauchen können. und sagen dir, hör mal, das könnt ihr doch bestimmt spenden, ne? Die spenden das und sie meint es ganz gut. Kannst du halt nur größtenteils nicht brauchen. Aber wenn du sagst, pass mal auf, diese Familie dort, die braucht das, die einen brauchten ein Fenster, die anderen brauchten einen Kamin, ganz einfach, die anderen brauchten Unterstützung, dass sie für den Winter Holz kaufen können. Das sind für uns 50 Euro übrigens, dass sie den ganzen Winter mit Holz leben können. So, dann waren die Leute, dann war es wieder differenzierter. Wer wollte das denn geben? Ja, das ist die Bedürfnisse im Blick haben. Also nicht geben, was wir loswerden wollen, sondern das geben, was der andere braucht. Dafür muss ich zuhören. Und wir alle haben auch geistlich immer so ganz bestimmte Dinge, die wir total gerne rausschleudern, schnell geben, weil wir sagen, ist ja gut. Aber manchmal müssen wir hinhören, was braucht der andere? Der braucht vielleicht jetzt keinen Bibelvers. Und ich kann das ganz persönlich sagen. Wisst ihr, du kannst nie fallen, tiefer fallen als in Gottes Hand, ist immer richtig. Und ich habe das, weiß ich nicht, 4.012.000 gehört in meinem Burnout. Bis mal ein Pastor vor mir stand, ein ganz lieber Pastor, der sagt, Frank, ich weiß, du hast das bestimmt schon ganz oft gehört, aber ich möchte es dir jetzt nochmal ganz persönlich sagen. Und er sagte dasselbe und in dem Moment war es für mich, der meint mich, weil er hat es auch noch erklärt. Ne? Also das eine ist eine Wahrheit, die richtig ist und das zweite ist, was brauchte ich? Und das so Menschen hast du auch, so habt ihr Menschen habt ihr in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, die zu euch kommen. Nicht sagen, was haben wir über, sondern was braucht der? Bedürfnis. Und das Dritte hier ist, in alledem, was wir tun, dem Menschen immer das Gefühl geben, wie viel Wert er hat, was für einen Wert er hat. Das musste Petrus lernen. Fische fangen war egal. Der musste sich nicht kümmern, was hat der für eine Historie, dieser Fisch und so weiter. Der hat allenfalls sich noch zum gekümmert, was hat der Fisch für eine Zukunft. Grill oder Pfanne oder Kochtopf. Das war das Einzige, was er im Blick hatte. Ne, das habe ich als Koch auch so im Blick. Ne, so, was ist die Zukunft von diesem Fisch? Aber ne, was ist der Wert von den mir anvertrauten Menschen? Und wenn es nur für die Tasse Kaffee ist? Und braucht er jetzt das volle Evangelium oder braucht er jemanden, der zuhört? Dass ein Teil des vollen Evangeliums ist. Wann hat Jesus ihn umgeschwenkt, Petrus? Nach dem Essen. Und nicht mit 500 Bibelstellen. Ganz spannend. Und trotzdem ganz tief eine neue Berufung gegeben. Das finde ich schon wow. Und jetzt möchte ich, dass wir als Erwachsene etwas lernen. Ich habe eine Assistentin mitgebracht heute. Das ist nämlich die Michelle. Die Michelle hilft mir jetzt, dass ihr etwas versteht. Und ihr müsst etwas verstehen. Und zwar dort steht, kannst du da den Vers mal lesen da? Kannst du das lesen? Kriegst du das gelesen? Den ersten Satz? Okay, also es gibt Dinge, die sind versteckt. Okay, da, so ist das. Nicht eingeübt. Okay, also es gibt Dinge, du musst mal da stehen. Super, ich weiß, dass du mir total gut zuhörst. Es gibt Dinge, die sind versteckt. Die kann man nicht sehen, was das ist. Und kann noch so toll sein. Manchmal gibt es Dinge, die sind versteckt. Und da steht, die gehören Gott. Also was versteckt ist, kommen wir nicht dran. Aber dann ist es, und das ist ein bisschen schwieriger, was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Es gibt Dinge, die macht Gott sichtbar. Und da steht, das gehört uns und unseren Kindern. Und ich finde das ein Traum. Diese tollen Dinge, die Gott zeigt und die er sichtbar macht. Und diese tollen Verheißungen. Und sie gehören uns und unseren Kindern. Ist so lecker. Wie findest du das jetzt, dass ich jetzt die Schokolade alleine esse?
Das ist ein bisschen gemein.
Das war es jetzt aber schon sehr nett zum Ausdruck gebracht. Ich habe extra der Michelle vorher nicht gesagt, was läuft, weil ich wollte nämlich die ehrliche Reaktion haben. Und Kinder in der Altersgruppe können das durchaus. Also ihr merkt schon, christlich sozialisiert und nett. In einem Schulkontext hätte ich es jetzt noch anders gesagt, aber du hast total recht. Weil hier steht was. Hier steht nämlich, das gehört uns und unseren Kindern. Das wurde gesagt zu Erwachsenen, aber Kinder haben es gehört. Das war das Wichtige. So, Manchmal arbeiten wir in Gemeinde genauso. Wir haben total tolle Dinge, wir machen tolle Sachen und wir hören tolle Verheißungen und wir halten sie für uns als Erwachsene. Und manchmal wundern wir uns, warum geht es nicht vorwärts. Ja? Ne, ich kenne einen Pastor, kriegte zu Silvester die Vision, hey, deine Gemeinde wird wachsen, 100 mehr Leute im kommenden Jahr. Das wären jetzt für euch 500%, das wäre ein bisschen viel gewesen bei dem Samstag. So, ne, 100 Leute und der Pastor sitzt dann dort und denkt, boah, wie kriege ich das der Gemeinde erzählt? Und macht es am nächsten Neujahrsempfang bei denen, erzählt der Gemeinde, hört mal, liebe Gemeinde, also Gott hat gesprochen, ne, zu mir, 100 Leute dieses Jahr mehr. Und alle gucken ihn an und ein paar fingen auch an zu lachen und sagten, nett, Pastor, da hast du echt einen Job, ne? Denken viele auch. Schön, Gemeindeleitungsteam, da habt ihr echt einen coolen Job. 100 Leute mehr. Und er sitzt dort zu Hause und denkt, Gott, das kann ja nicht wahr sein, das funktioniert nicht. Und dann hat Gott gesagt, was habe ich dir gesagt? Das geht euch und euren Kindern. Ich habe darüber gesprochen, dass die Gemeinde wächst. Wenn du es nur den Erwachsenen sagst, hast du ein Problem. Also hat der Pastor geschaltet und hat gesagt, gut, ich sag's den Erwachsenen. Und geht wieder vor die Erwachsenen und sagt, pass mal auf, Gott hat gesagt, 100 mehr Leute, für wie viel habt ihr Glauben? Und dann sagten die Erwachsenen, boah, so 30 könnten wir uns vorstellen. Cool, super. Dann ging er zu den Teenies und dann sagt er, okay, Gott hat gesagt, Teenies, Jugendlichen, sagt, hör mal, dieses Jahr 100 mehr Leute. Nein, er ging erst zu den Kindern, stimmt so rum. Er ging erst zu den Kindern und sagt, hört mal, Kinder, Gott hat uns versprochen, dass wir ganz schön viel mehr Leute werden, circa 100. 30 machen die Erwachsenen schon. Wie viel wollt ihr machen? Da haben die Kinder gesagt, oh, ich glaube, wir machen 20. Die Kinder halt so sind, ne? Ne, dann machen wir das und das und 20 mehr, da können wir, dafür glauben wir, da können wir auch für beten und so weiter. Und dann ging er zu den Teenies und sagte, hört mal, Teenies, Jugendliche, ne, 100 mehr Leute, 50 sind schon weg, durch die Erwachsenen und die Kinder. Wie viel, für wie viel habt ihr Glauben? Dann haben sie gleich gefragt, für wie viel hatten denn die Kinder Glauben? Und dann sagten, ja, 20. Und dann sagt, oh, wir müssen mindestens 25 machen. Wir müssen ein bisschen besser sein wie die Kinder. So, dann bist du schon bei 75. So, und dann bist du schon weitaus mehr wie das, was sich nur die Erwachsenen vorher vorstellen konnten. Nur weil du das, was du gesagt bekommen hast, was Gott dir versprochen hast, nicht nur den Erwachsenen mitgeteilt hast, sondern alle mit einbezogen hast. So, das heißt, dieser Vers, den wir jetzt alle lernen und nie wieder lesen können, ohne Schokolade zu essen, oder umgekehrt, nie wieder Schokolade essen, ohne diesen Vers im Kopf zu haben, ne? Was verborgen ist, was versteckt ist, das gehört Gott. Aber was man sehen kann, was offenbart ist, was er gesagt hat, was er mitgeteilt hat, das gehört uns und unseren Kindern. Und du darfst die ganze Schüssel nehmen, weil ich glaube, du weißt damit gut umzugehen. Okay. Du darfst dich setzen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, ne? Wenn wir diese vielen Dinge hören. So, was haben wir vor? Wo wollen wir hin? Wir sagen, beziehen wir alle mit ein? Haben wir alle im Blick? Oder halten wir unser Schüsselchen Schokolade immer für uns und sagen, ja, das ist bestimmt cool. Ist auch. Vielleicht hast du auch gerade so super Lust auf Schokolade. Du bist gerade in der Phase, wo du denkst, hoffentlich gibt Gott auch mal ein Wort der Ermutigung. Und dann hörst du das und denkst, jetzt halte ich es auch für mich. Weil wird jetzt mal Zeit. Und dann behältst du das für dich. Und wir wissen in der Bibel, das Geheimnis ist nehmen und geben. Das ist ein immerwährendes Prinzip. Da kommen wir auch nicht drum rum. Wir haben einen Auftrag und der gilt nicht nur den Lämmern, natürlich auch den Teenager-Schafen und den Erwachsenen-Schafen. Der gilt allen Generationen, aber alle Generationen haben auch diesen Auftrag. Ich komme da gleich ganz praktisch zu, wie man das zeigen kann. Wenn du etwas für Gott tust, ist Gott der Belohner. Das müssen wir manchmal einfach im Kopf haben. Und wie die Belohnung aussieht, weiß ich nicht. Verspreche ich euch auch nicht Dinge. Aber ich habe immer erlebt, und auch in meinen Zeiten, wo es ganz tief war, dass Gott sich zu denen stellt, die treu bleiben. Das war Teil der Verheißung, die vorhin vorgelesen wurde. Ihr werdet angesehen als treu. Und das, was ihr schon getan habt, wird gesehen. Aber Gott sagt jetzt nicht, okay, geh in dein geistliches Rentenalter. Ruh dich aus. Das war's. Sondern Gott sagt, es geht weiter und das, ich möchte dir weiterhin beistehen. Ich möchte dir weiterhin Energie geben. Ja, seid clever in dem, was ihr macht, aber es gibt einen Lohn. Es gibt eine Zukunft. Diese Gemeinde hat in dem Moment Zukunft, wo ihr wieder durch alle Generationen gewinnt. Ich habe in der Ekklesia Gemeinden gesehen, deren Altersstruktur war 60 plus. Und wir können heute überlegen, das ist jetzt auch schon, gute 10 Jahre her, wie viele von denen heute noch existieren. Ich glaube, da hat der Jürgen einen besseren Einblick. Es gibt Gemeinden, die sterben einfach aus. Warum? Weil Kinder fehlen. Wenn du dich wohlfühlst ohne Kindergeschrei, jetzt sage ich es ganz hart, der Friedhof ist auch so ein Platz. Da ist kein Geschrei. Da ist ganz viel Stille und Ruhe und Frieden. Und es gibt Gemeindeatmosphären, die wünschen sich genau das. Schön, dass die Kinder da sind, noch schöner, wenn sie gleich rausgehen. Das ist Friedhofsatmosphäre. Begleitet durch eine tolle Lobpreisband, aber ne, wir wollen was anderes. Wir freuen uns darüber, dass Kinder sich noch bemerkbar machen. Dass Kinder dabei sind. Dass Kinder Anteil nehmen. Dass Kinder Fragen stellen. Und dass Kinder sich entwickeln. Eine Michelle in 5 Jahren zu sehen, wirst du überrascht sein, ist eine andere Michelle wie jetzt. Und wenn du ein geistliches Ziel hast, wo alle mit anpacken, dann haben wir auch eine geistlich gewachsene Michelle. Und es ist ganz anders wie die Michelle heute. Das heißt aber Schokolade teilen. Was bedeutet das, ja? Okay. Liebst du mich? Ich habe früher einen Fehler gemacht. Ich habe die Leute gefragt, ich brauche Mitarbeiter im Kinderdienst. Liebst du Kinder? Und ich habe häufig genug ehrlich gehört, nö, Kinder mag ich nicht. Dann stehst du da. Kannst du keine mehr berufen. Ne? Dann habe ich erweitert gesagt, hör mal, aber aus Liebe zur Gemeinde. Und dann sagen die, ach, weißt du, Gemeinde finde ich ganz cool und so für sonntags auch mal sitzen, zuhören und einen tollen Sonntag verbringen, aber reicht mir. Und ich habe dann aufgehört, weil dann war ich entmutigt und gesagt, was kannst du jetzt noch bringen? Naja, bring das, was Jesus gebracht hat. Jesus hat gesagt, liebst du mich? Das ist die Kernfrage. Nicht, liebst du diese Gemeinde oder liebst du eine bestimmte Altersgruppe oder einen bestimmten Dienstbereich? Die Kernfrage ist, liebst du Jesus? Und das zeigt sich praktisch. Das kannst du nicht für dich behalten, wenn das echt ist. Das ist kein Privatding. Das ist etwas, was sich zeigt. Davon bin ich überzeugt. Das habe ich die letzten Jahre auch von Menschen erlebt. Horst Ziert, Begriff? Naja, da siehst du mal jemanden, der Jesus liebt. Was macht der heute? Der sammelt von Läden Lebensmittel ein, packt sein großes Auto voll und macht so mobile Tafel und fährt zu Menschen hin, die nicht bis zur Tafel kommen. Der fährt einfach hin. Der macht nichts mehr mit Kindern. Aber der liebt Jesus. Und der hat halt eine andere Aufgabe gesucht. Und der hat gesagt, Jesus, also hier rumhocken, so, das ist nicht mein Ding. Ist gut, wie man halt auch Horst kennt. Ne? So, aber der macht es auch. Und Liane auch. Ne? Liane macht auch immer noch was mit Kindern. Das muss man auch noch sagen. Also, ne, die sind aktiv. Ne? Und in jeder Generation sagen, liebst du Jesus. Und ja, Jesus gibt auch Zeiten, wo du dich entspannender bewegen darfst. Ja, aber am Ende zeigt sich das. So, wo kann sich das für dich zeigen? Warum ist das hier zu Ende? Ja, ich weiß warum. Ah, falsch, Bilder da vergessen. Es gibt dieses Jahr 3 Aktionen, wo ich mit beteiligt bin, wo wir dich brauchen, die wir geplant haben als Gemeinde, um, ich sag mal, Familien und daran hängende Generationen zu gewinnen. Das eine ist ein Wochenende, ist ja in eurem Kalender alles eingetragen, sehr gut. Das ist Ende April, da geht es um Abenteuerberufung. Da ist jeder von euch, der auf der Suche ist, was kann denn mein Platz sein in der Gemeinde? Womit könnte ich jetzt in meiner Kraft, mit meinem Zeitmaß Gott dienen? Da kann man das rausfinden. Es geht nicht darum, dass ich eine Liste habe mit Jobs, die gefüllt werden müssen, sondern eine Menge von Menschen vor mir habe, die sagen, ich möchte mich einsetzen, weiß aber noch nicht so genau mit was. Dafür ist dieses Wochenende da. Abenteuerberufung, Ende April. Dann haben wir Ende Juni an einem Samstag einen Familienmutmachtag. Und ich sage es sofort, es ist keine Evangelisationsveranstaltung. Es geht um familienstärkende Werte, um einen, den wir vorstellen, den Familien, die kommen und dann ganz praktisch leben lassen. Da kommen ganze Familien und mir ist egal, wie sie persönlich Familie definieren. In diesem Fall ist mir das total egal. Von der Bühne wird nicht gepredigt. Es geht in diesem Fall nie direkt um Jesus, sondern es geht darum, Familien Mut zu machen, Familie zu sein. Und etwas zu entdecken, was sie richtig machen und dann etwas zu entdecken, was sie noch richtiger machen können in Zukunft, wenn sie Mut und Begleitung haben, das zu tun. Das heißt, wir laden echt Familien ein. egal wie sie gewickelt und gestrickt sind. Und mein Herz ist, das mache ich total gerne, das habe ich von Gott so gelernt, ja, egal wer vor mir steht, ich versuche immer zu finden, was hat er für eine Stärke. Und manchmal muss ich sehr genau hingucken. Aber das sagt Jesus dann auch. Guck halt nochmal hin. Ich sage, ich kann aber jetzt nichts finden. Ja, guck halt nochmal hin. Und das gelingt. Und das ist Familienmutmachtag. Wir gucken halt nochmal hin. Und wir ermutigen Familien. Das ist Familienmutmachtag. Und dann gibt es Lego-Bautage. Eine ganze Woche. Und man kann Lego-Bautage sehen als, na, da werden 30 Kinder Spaß haben, um mit Steinen irgendwas Schönes zu bauen. Das ist die eine Sichtweise. Ich sehe was anderes. Ihr als Gemeinde, um Lego-Tage durchzuführen, braucht 25 fremde Kinder. Weil so viele eigene Kinder habt ihr gar nicht, die in dieses Altersschema passen. Kleiner Rückblick, das habt ihr schon mal geschafft. Ist noch nicht so lang her. Hier waren 30 Kinder. Und es sind nicht eure eigenen gewesen. Es waren fremde Kinder. Und hinter diesen Kindern hängen Familien. Und jetzt stellt euch mal vor, an dem Samstag, ne, alle, die da waren, Hände hoch, ne? Wir haben gesagt, hey, stell dir vor, in 3 oder 4 Jahren seid ihr 30% größer als Gemeinde. Na, lass uns von den 25 fremden Kindern und eigentlich Familien, die an dem Sonntag dann kommen, an dem Freitag dann kommen zur Präsentation, lass uns ein Drittel gewinnen. Und ihr habt die 25% schon im ersten Jahr. Aber es braucht verschiedene Kräfte. Ich brauche nicht die Kinderdienstmitarbeiter nur. Ich brauche Leute, die in der Küche sind. Ich brauche Leute, die bereit sind, mit den Erwachsenen Gespräche zu haben. Ich brauche Betreuer, die ein bisschen Lust haben, mit Lego Kinder zu betreuen. Ja? Ich brauche jetzt nicht nur Evangelisten, sondern ich brauche Menschen, die sagen, ich nehme mir einfach Zeit, weil da kommen Familien. Da kommen zur Präsentation ältere Leute. Warum? Weil es Lego schon 60 Jahre gibt. Alle kennen Lego und alle wissen, ich weiß, was da läuft. Habe ich so meine Geschichte mit. Und die wollen ja auch loswerden, das ist das Schöne. Ich höre immer Stories von älteren Leuten. Vielleicht, weil ich auch selber schon ein bisschen älter bin. Aber das ist dann irgendwann. So, ihr merkt, wir haben 3 Höhepunkte geplant und du könntest deinen Platz da drin finden. Sag nicht einfach nur, ja, das ist der Job von den Kinderdienstmitarbeitern. Das ist falsch. So haben wir nicht geplant. Das geht auch nicht. Dann bleiben diese Aktionen sehr, sehr klein. Sondern du kannst überlegen, was kann dein Teil sein. Und das Überlegen und Festmachen, dafür sind diese kommenden 3 Stationen, die auf unterschiedliche Weise dich herausfordern, zu sagen, was machst du mit dem, was du gehört hast? Was machst du mit dem, was du weißt? Und hier ist eine Gemeinde, die weiß sehr viel. Und die hat sehr viel Erfahrung gemacht bereits mit dem, was Gott tun kann. Ihr habt einen unglaublichen Streifen hinter euch. Wie die Gemeinde in Philadelphia, die gehört hat, ich kenne euch, ich kenne die Kraft, ich kenne eure Erfolge. Aber es geht weiter. Und die Gudrun, nachdem ich gebetet habe, wird noch mal ganz kurz vorstellen, was sind diese 3 Stationen. Jesus, wir wollen uns inspirieren lassen von dir. Wir sehen, dass du Petrus wirklich komplett umgedreht hast. Dass er von seinem Fischerdenken hin zu einem Jesus-zentrierten Menschendenken kommen musste. Und es war dir nicht zu schwer, Jesus, dir die Zeit zu nehmen, wirklich in Petrus zu investieren. Und wir sehen das Ergebnis, was er gebracht hat bei dieser Pfingstpredigt, dass er komplett anders gedacht hat. Plötzlich hatte er die Kinder und alle Altersgruppen im Blick, alle Generationen im Blick. Und das war ihm nicht natürlich gegeben, sondern du hast dazu getan. Und ich bete, dass wir hier in der Gemeinde genau diese Verwandlung, dieses persönlich angesprochen werden, dass wir das auch so erleben. Und dass wir dich echt ins Boot holen und sagen, Jesus, lehre uns. Guck meine Gedanken an. Schau, was da zu einfach und falsch ist und erneuere das. Und mach uns Mut, wirklich dieses neue Kapitel gemeinsam mit dir anzugehen und nicht nur stehen zu bleiben, was schaffe ich, sondern was schaffen wir mit dir. Amen.